Mega-Blackout in Spanien und Portugal. Was steckt dahinter? Täuschung und Pharmahörigkeit? Medizinische Fachzeitschriften im Visier der US-Justiz? Und Kultrocker packt aus. Transagenda ist Krieg gegen unsere Kinder. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Notstand in Spanien, NATO eingeschaltet. Nach dem gestrigen verheerenden Blackout in Spanien und Portugal ist die Stromversorgung in den betroffenen Regionen zwar weitgehend wiederhergestellt, doch die Ursachen des landesweiten Stromausfalls bleiben weiter unklar. Die Regierungschefs Spaniens und Portugals schließen einen Cyberangriff bislang aus. Vermutungen reichen von der Abschaltung einer französischen Hochspannungsleitung bis hin zu einem atmosphärischen Ereignis. In sozialen Medien wird auch eine Netzüberlastung durch vermehrte Einspeisung von Solarenergie diskutiert. Blackout- und Krisenvorsorgeexperte Herbert Sauruck weist auf seiner Webseite darauf hin, dass die Aufklärung der Ursache Monate dauern könnte. Er warnt jedoch, Zitat, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Deshalb sollten wir uns besser auf ein solches mögliches Ereignis vorbereiten. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet kommentierte den Vorfall.
Was war der wahre Grund für den Blackout in Spanien und Portugal am gestrigen Montag? Wer sind die Schuldigen? Energieexperten warnen vor schnellen Schlüssen und sie sagen, es wird Monate dauern, um den Vorfall genau zu analysieren. Ich sage aber heute schon, die Schuld tragen in jedem Fall Verrückte. Entweder Verrückte, die uns gezielt einem Test ausgesetzt haben, um zu sehen, wie die Massen im Fall eines überregionalen Blackouts reagieren, oder Verrückte, die glauben, mit einer völlig wahnsinnigen Energiewende durchzukommen und die so das Stromnetz geschreddert haben. Für die erste These spricht, dass die Globalisten des WEF schon seit Jahren großflächig Blackouts planen und durchspielen, etwa in ihren Planspielen Cyber Polygon. Auch Klaus Schwab warnte mehrfach vor Cyberattacken, die viel heftiger ausfallen könnten als etwa der Corona-Ausnahmezustand. Und wir wissen ja, dass auch Corona ein riesiger Feldversuch war, bis hin zu den Impfungen, die keine regulären Zulassungen hatten und die erst an den Menschen selbst millionenfach getestet wurden. Erst vor vier Tagen veröffentlichte das WEF auf seiner Webseite ein entsprechendes Video zu Cyber Polygon, also 3 Tage vor dem Blackout in Spanien und Portugal. Glauben Sie an Zufälle? Nun gut. Und für die zweite These, dass das Stromsystem durch das Abschalten alter und verlässlicher Stromlieferanten herbeigeführt wurde, also riskiert wurde, spricht etwa der Umstand, dass Spanien erst letzte Woche stolz, jubelnd verkündete, dass man es erstmals geschafft habe, 100% aus erneuerbarer Energie zu leben. Oh, wie klasse! Wörtlich, Spanien erreicht den ersten Wochentag mit 100% erneuerbarer Energie im nationalen Netz. Und eine Woche später war das gesamte Stromnetz down. Oder ist es eine Mischung aus beiden Theorien, wie der WEF-Kenner und Analyst Ernst Wolf glaubt? Der sagt nämlich, Zitat, wir erleben derzeit die Abwendung der Mächtigen von der Klimaideologie hin zum bedingungslosen Ausbau konventioneller Energiequellen wegen der KI. Das spanische Stromnetz wurde vor 6 Tagen zum ersten Mal an einem Wochentag vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben, wie ich Ihnen auch gerade vorgelesen habe. Das würde ja wiederum bedeuten, dass die WEF-Zöglinge in den Regierungen, die ja bekanntlich beim WEF selbst ausgebildet werden, den Auftrag hatten, alles auf erneuerbare Energie umzustellen, dabei ein gigantisches Geschäft für die Klimakonzerne ermöglichten, um es dann krachend an die Wand zu fahren. Denn die neuen Computersysteme, die KI, sie benötigen viel, viel mehr Strom als bisher. Und das war eigentlich von vornherein klar. Was meinen Sie?
Die vollständige Sendung von Stefan Magnet finden Sie noch heute Abend exklusiv unter www.auf1.tv. Außerdem finden Sie auf unserer Webseite eine Reihe an Sendungen mit verschiedenen Experten zum Thema Blackout, wie auch Informationen zur entsprechenden Bevorratung. Kaum ein Staat weltweit investiert so viel Geld in die Aufrüstung wie die Bundesrepublik Deutschland. Das zeigen am Montag veröffentlichte Zahlen des Stockholm International Peace Research Institute. Nur in den USA, China und Russland fließt mehr Geld in die Rüstungsindustrie. Ganze 88,5 Milliarden US-Dollar hat die Ampelkoalition im Jahr 2024 für Militär ausgegeben. Eine Steigerung von 28% im Vergleich zum Vorjahr. Damit erhöhen sich die deutschen Rüstungsausgaben bereits das dritte Jahr in Folge. Die Bundesrepublik ist nun das Land mit den vierthöchsten Rüstungsausgaben weltweit und liegt damit nun noch vor Indien. Beobachter führen den massiven Anstieg des Militärhaushalts vor allem auf das 2022 beschlossene Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zurück. Doch die noch vom alten Bundestag beschlossene Aussetzung der Schuldenbremse wird diesen Trend noch weiter verschärfen. Die steigenden Rüstungsausgaben der Bundesrepublik zeigen vor allem eines: Berlin bereitet sich ernsthaft auf einen Krieg vor, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Doch welche tragischen Folgen diese blutigen Konflikte haben, zeigt auch die Vertreibung der Deutschen aus Osteuropa, die weitgehend verschwiegen wird. Gegenüber auf 1 erklärte der renommierte US-Völkerrechtler und ehemalige UN-Beamte Professor Dr. Dr. Alfred Maurice de Sayas, wo am brutalsten gegen die deutsche Minderheit vorgegangen wurde.
Dies sind politische Entscheidungen, die getroffen worden sind in Teheran, Jalta, in Potsdam, die dazu geführt haben, dass die Deutschen aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Ostbrandenburg vertrieben wurden, aus Böhmen, aus Mähren, aus Ungarn, aus Jugoslawien. Wobei zu bemerken ist, dass der größte Prozentsatz der Toten waren in Jugoslawien. Es war besonders brutal, die Vertreibung. Und ich meine, nichts zu vergleichen mit den ethnischen Säuberungen in Jugoslawien. Die Vertreibung der Deutschen war das vielfach schlimmer.
Nun stehen medizinische Fachzeitschriften im Visier der US-Justiz. Die Vorwürfe: Täuschung, Voreingenommenheit, Pharmahörigkeit. Ein von US-Präsident Donald Trump ernannter Staatsanwalt hat die Zeitschriften aufgefordert, verschiedene Fragen zu beantworten. Etwa, Zitat, wie gehen Sie mit Vorwürfen um, dass Autoren in ihren Zeitschriften ihre Leser getäuscht haben könnten? Denn einige Journale hätten sogar zugegeben, parteiisch bei verschiedenen Themen zu sein, so der Staatsanwalt. Weiter stehen Vorwürfe der Einflussnahme durch die Pharmaindustrie im Raum. Laut den Fachzeitschriften handle es sich lediglich um Einschüchterungsversuche der US-Regierung. Doch bereits im Vorjahr hatte der jetzige US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. die Journale scharf kritisiert. Er habe gar mit Strafverfolgung wegen Korruption gedroht. Denn laut Kennedy würden die Zeitschriften falsche pharmazeutische Erkenntnisse statt echter Wissenschaft veröffentlichen. So war im Vorjahr auch bekannt geworden, dass die Begutachter der führenden Med-Fachzeitschriften in den Corona-Jahren 2020 bis 2022 über 1 Milliarde US-Dollar erhielten von der Pharmaindustrie. Aus diesem Grund würden die Ergebnisse der Studien oft ganz anders aussehen als die erhobenen Daten. Wenn diese nicht in die Geschäfte von Big Pharma passen, kommentierte auch Dr. Peter F. Meyer auf seinem TKP-Blog. Heute startet die elektronische Patientenakte nach einer Testphase bundesweit in Deutschland für alle, die nicht widersprochen haben. Vorerst ist diese für Arztpraxen noch freiwillig, doch ab 1. Oktober ist das fragwürdige Tool für diese verpflichtend. Nun werden also sensibelste Gesundheitsdaten bis hin zum digitalen Impfpass gespeichert. Die gesamte Krankenakte. Aktuell ist diese für alle Gesundheitsdienstleister einsichtig, doch die EU hat bereits eine Verordnung erlassen, nach der die Daten an eine Vielzahl von Stellen weitergereicht werden sollen. Laut dem Universitätsdozenten und Arzt Dr. Hannes Strasser haben sämtliche Politiker Einsicht in unsere Gesundheitsdaten, bis hin zu EU und WHO. Ein absoluter Bruch der ärztlichen Schweigepflicht. Noch dazu setzten die Krankenkassen eine Einwilligung voraus, die die Bürger aktiv gar nie gegeben haben. Aktuell kann die Datenerfassung über die elektronische Patientenakte noch widerrufen werden. Dazu muss aber die Löschung aller Daten beantragt werden. Doch die Verpflichtung für die Arztpraxen ab Oktober deutet darauf hin, dass es auch mit der Freiwilligkeit für die Patienten bald vorbei sein könnte. Die digitale Totalüberwachung erfolgt auch über das Smartphone. Daher initiierte Querdenken-Gründer Michael Ballweg nun das Projekt Digitaler Aktivist. Damit will er mehr digitale Freiheit erreichen. Doch was kann man sich genauer darunter vorstellen?
Ja, also es gibt ja eigentlich nur zwei Systeme. Die gibt es von Apple und von Google. Bei beiden Systemen ist ja hinlänglich bekannt seit Edward Snowden, dass die großen Tech-Konzerne die Daten auch weiterverkaufen an die Dienste. Ich hatte, wie gesagt, diesen Fall, dass bei mir auch Daten gelöscht wurden. Und deshalb gibt es Handys auf Basis von GrapheneOS, nennt sich das, wird auch von Edward Snowden empfohlen, oder LineageOS, wo man einfach Google-freie Handys hat, die Daten dann eben nicht mehr freiwillig an die Großkonzerne schicken, sondern wo man wieder die Kontrolle über seine Daten selbst hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir dieses nicht mitmachen, was wir in Corona gelernt haben. Wir haben keine Maske getragen, wir haben uns nicht impfen lassen. Die Handys sind viel, sag ich mal, subtiler von der Überwachung. Ich sage immer, die Stasi hätte ihre Freude gehabt. Sie hätte nicht mehr jede Wohnung verwanzen müssen, sondern jeder trägt jetzt seine eigene Wanze mit sich.
Mehr als 3/4 aller Deutschen glauben nicht mehr an die Meinungsfreiheit. Laut dem aktuellen INSA-Meinungstrend denken ganze 76% der Befragten, Menschen würden es nicht mehr wagen, ihre politische Meinung zu sagen, da sie Angst vor Konsequenzen haben. Die Zensur und Repression sowie die von Politik und Medien propagierte Einheitsmeinung ziehen also entsprechende Konsequenzen nach sich. Wirklich freie Informationen finden Sie in Medien, die vom System bekämpft werden. Wie auch die 9. Kontenkündigung von Auf1 zeigt. Aktuell können Sie uns nur mehr mit Überweisung per Kreditkarte oder PayPal oder einem Einkauf in unserem Shop unterstützen. Unter www.auf1.shop. Jede Hilfe zählt, damit wir Ihnen noch weiterhin freie, unabhängige Informationen zur Verfügung stellen können. Die Anzahl der Klagen gegen ablehnende Asylbescheide in Bayern ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Das zeigt die Antwort auf eine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten René Dierkes. So wurden im Jahr 2024 rund 20.500 Klagen gegen Asylbescheide vor bayerischen Verwaltungsgerichten eingereicht. Und auch im Jahr davor waren es bereits 14.000 Verfahren. Wie viele dieser Klagen Erfolg haben, wird statistisch nicht erfasst. Doch der Anstieg der Klagen fällt mit einer höheren Zahl abgelehnter Asylanträge zusammen. 2024 waren es etwa 11.000. Da Klagen aufschiebende Wirkung haben, kann die Rechtswirksamkeit der Ablehnung damit oft jahrelang verzögert werden. Die Verfahren werden häufig durch staatliche Prozesskostenhilfe oder mit Unterstützung von NGOs wie der Caritas finanziert. Weitere wichtige Nachrichten erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Die Zahl der nicht-deutschen Tatverdächtigen wegen leichter Körperverletzung ist seit dem Jahr 2000 massiv gestiegen. Das zeigt die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion. Waren es im Jahr 2000 etwa 45.000 ausländische Tatverdächtige, lag die Zahl 2024 bei rund 124.000. Eine Steigerung von über 170%. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erklärte im Deutschlandfunk-Interview, die CDU habe nun keine Ausreden mehr, um beim Thema Migration nicht zu liefern. Die Union kontrolliert in der neuen Bundesregierung mit Kanzleramt, Innen- und Außenministerium alle für eine Migrationswende nötigen Ressorts. Beobachter zweifeln jedoch, ob Linnemanns Worten Taten folgen. Eine Umfrage des Wittenberg-Zentrums für globale Ethik zeigt, dass die Sorge vor der sogenannten Klimakrise bei Beschäftigten nur eine untergeordnete Rolle spielt. Lediglich jeder Zehnte sieht das Erreichen von Klimaschutzzielen als dringendstes gesellschaftliches Problem. Der russische Präsident Wladimir Putin hat für den 8. bis 10. Mai eine einseitige Waffenruhe in der Ukraine angekündigt. Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte der Kreml am Montag. Ob die Ukraine sich anschließt, ist unklar. In dieser Zeit begeht Russland den 80. Jahrestag des Sieges über Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, fordert von der kommenden Bundesregierung eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Gegenüber der Rheinischen Post sagte er, das Renteneintrittsalter muss steigen und zukünftige Rentenerhöhungen müssen geringer ausfallen, damit die junge Generation nicht noch stärker belastet wird.
Die Linksextremistin und verurteilte Anführerin der sogenannten Hammerbande, Lina Engel, hat am vergangenen Donnerstag ihre Haftstrafe angetreten. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft gegenüber auf 1. Wörtlich hieß es, auf ihre Anfrage kann ich bestätigen, dass sich Lina E. seit dem 24.04.2025 in Strafhaft befindet. Der Bundesgerichtshof hatte im März ihre Verurteilung zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft bestätigt. Die Linksradikale wurde unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Die Richter stuften ihre Beteiligung an mehreren äußerst brutalen Überfällen auf patriotische Aktivisten als erwiesen ein. Da sie bereits 2,5 Jahre in Untersuchungshaft verbrachte, muss sie noch etwa die Hälfte der Strafe verbüßen. Der Kultsänger der Metalband Life of Agony packt aus. Er sagt, die Trans-Agenda ist ein Krieg gegen unsere Kinder. Diese soll sie lebenslang zu Abhängigen der Pharmaindustrie machen. Brisant, Keith Caputo lebte selbst einige Jahre als Transgender, doch jetzt wieder als Mann. Im Exklusivinterview berichtet er über seine Erfahrungen. Let me just put it this way.
Es ist ein Spiel mit der Energie, wo jedes Wesen die männliche und die weibliche Energie hat. Und ich habe mich mehr zur weiblichen Energie hingezogen gefühlt, weil ich mich als Kind sicherer fühlte, was Teil dieser ganzen reaktiven Bindungsstörung war. Damit habe ich mein ganzes Leben gelebt. Und erst als ich in mich selbst eingetaucht bin, habe ich getan, was ich tun musste. Ich lebte mein Leben, mein ganzes Leben als fabrizierte Frau hinter verschlossenen Türen, bis ich die Welt wirklich hereinließ. Und jeder nennt das Coming Out und solche Sachen. Aber aus meiner Sicht und meiner Meinung nach, wenn ich es psychologisch in Worte fassen soll, geht es eher darum, dass ich der Welt meine Verletzlichkeit preisgegeben habe. Und das bedeutete nicht wirklich, dass ich überhaupt eine Frau war. Es war nur so, dass ich ein Mann war, der mit weiblicher Energie spielte, wegen der Bequemlichkeit. Aber als ich älter wurde, als ich in der Öffentlichkeit lebte, vor Hunderttausenden von Menschen als fabrizierte Frau, wie ich es gerne nenne, auftrat, weiß ich, dass es die Leute beleidigen wird, aber das ist mir egal. Ich liebe es, Leute zu beleidigen, denn wenn du dich von dem, was ich sage, getriggert fühlst, bedeutet das, dass du wirklich etwas brauchst. Die Welt braucht im Grunde Arbeit, denn die Welt ist von jeder Kleinigkeit beleidigt. Und diese Kultur lehrt jetzt Opferbewusstsein. Ich lebte auch in meinem eigenen Bewusstsein der Opferrolle, bis ich auch diese Illusion zerstörte. Und das ist der Grund, warum ich vor 7 Jahren mit der Hormontherapie aufgehört habe, weil sie meinem Körper nicht gut getan hat. Es gab viele, viele Nebenwirkungen.
Wann hast du mit der Hormontherapie begonnen?
Im Jahr 2008. Und ich habe vor etwa 7 Jahren aufgehört, weil die Nebenwirkungen unerträglich waren. Psychisch, die Ausschläge am ganzen Körper, die Migräne, die Schmerzen in den Knochen. Aber ich wusste immer, dass man die Naturgesetze nicht bekämpfen kann.
Das stimmt.
Meine Mutter starb im Alter von 20 Jahren. Ich hatte nie diese Fürsorge.
Du warst ein Jahr alt zu dieser Zeit.
Ich war im Grunde ein schmutziges Windel-Laufstall-Baby. Ich wurde verlassen. Meine Eltern waren beide heroinabhängig. Rechne mal nach. Natürlich wuchs ich als ein zerrüttetes Kind auf. Die Anima und der Animus sind das, wovon Jung sprach. Und wir beide besitzen diese männliche und weibliche Energie. Um diese Begriffe in Jungs Sprache zu analysieren, ich habe wirklich mit der Anima und dem Animus in mir gespielt. und ich habe mich wirklich zu der Frau in mir hingezogen gefühlt. Und wir alle haben sie. Aber ich habe das alles zerbrochen durch Erfahrung, durch mein eigenes tiefes Eintauchen in mich selbst. Aber wie ich schon sagte, meine Mutter starb mit 20. Ich hatte nie diese mütterliche Figur. Ich hatte meine Großmutter, ich hatte meine Tante. Mein Vater war auch heroinabhängig. Und ich hatte nie, sagen wir mal, die richtige Kernerziehung, mit der ein normales Kind in diese Welt kommen würde. Ich kam aus einer sehr unsicheren Kindheit. Ich holte schmutzige Nadeln aus dem Körper meines Vaters mein ganzes Leben lang. Ich meine, welches Kind macht so etwas durch? Was ich als Kind durchgemacht habe, war so unfair. Aber ich weiß, dass die Götter es mir gegeben haben, um mir Kraft in meinem Herzen und meiner Seele zu geben, sodass ich dir diese Dinge sicher beschreiben kann. Und weißt du was? Ich kenne Leute, die in Gender-Kliniken arbeiten. Weißt du, ich bin jenseits von Detransition oder ich bin jenseits des Trans-Titels. Keiner dieser Titel hat irgendeinen Wert. Sie sind Käfige. Sie sind zu klein, um das zu beschreiben. Die Macht zu beschreiben, die meine Seele tatsächlich hat. Ich bin nicht schwul, ich bin nicht bi, ich bin nicht trans, ich bin keiner dieser Titel, die die Menschen auf diese kleine Kategorie reduzieren, was wiederum das ist, was in dieser Welt vor sich geht. Sie versuchen buchstäblich, die Kinder zu demoralisieren, um sie noch mehr zu verwirren, denn es gibt nur zwei Geschlechter und die werden immer nur männlich und weiblich sein. Du kannst mit deiner Energie als Frau spielen und ich kann mit meiner Energie als Mann spielen. Du steckst in einem biologischen, weiblichen Raumanzug. Selbst wenn du dich entscheiden würdest, als Mann zu leben, wirst du immer eine Frau sein. Und es gibt Transsexuelle da draußen, wie meinen Freund Buck Angel, der das weiß. Aber sie haben Big Pharma, sie haben Big Government, sie haben all diese Endokrinologen, Kinderärzte und Ärzte, die versuchen, die Welt davon zu überzeugen, dass mein Sohn die Farbe rosa liebt. Beeilen Sie sich, legen wir ihn auf den kalten Stahltisch und führen eine irreversible Operation durch. Das ist nicht der richtige Weg. Meine ganze Botschaft mit der Art, wie ich rebelliere, ist gegen Leute wie Bill Gates und das WEF. Und sie alle versuchen, Eltern zu überzeugen, die keine Ahnung haben, nichts darüber wissen, was es bedeutet, ein echter Transsexueller zu sein oder jemand, der wirklich eine Geschlechtsdysphorie hat. Gerade erst hat mir ein Fan von mir einen Brief geschickt, dass sie nicht über Detransitioners sprechen dürfen.
Es ist ein Sozialarbeiter aus den Niederlanden.
Ja, aus den Niederlanden. Du weißt das?
Ja, du hast es in einem Video erwähnt und der Brief hat mich selbst sehr berührt. Und er sagte, als Sozialarbeiter,
es ist ihnen nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Aber wir dürfen.
Ja, natürlich, wir dürfen.
Und sie versuchen es zu verheimlichen. Das ist der Grund, warum man es nie in den Mainstream-Medien hören wird. Sie werden nie meine Geschichte verbreiten. Sie teilen nie die Geschichten von Leuten wie mir, weil es Einfluss hat auf das große Geld. Es betrifft ihre dämonischen Versuche, Kinder in Käfige zu sperren. Und wenn sie einen großen Verstand haben, geht es auch um Transhumanismus. Denn was wir in der Welt sehen, ist die Verschmelzung der digitalen Welt mit der biologischen Welt.
Das vollständige Interview mit Kultsänger Keith Caputo finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Am Samstag wurde in Dresden die Polizei alarmiert, weil ein Mann von zwei Vermummten in ein Auto gezerrt wurde. Eine groß angelegte Suchaktion startete, inklusive Hubschraubereinsatz. Doch als das Opfer einige Stunden später aufgefunden wurde, feierte es bereits fröhlich mit den Tätern. Dieser Junggesellenabend brachte jedenfalls ungewohnt viel Aufregung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.